Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 13 bis 16. Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Nun, wie steht es mit unserem Ansehen heute in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt, muss man sagen? In den Medien hört und liest man immer wieder Berichte von Christen, die negativ aufgefallen sind oder die gar so leben, dass man nur den Kopf schütteln kann über ihre Gottlosigkeit. Man hört von einem katholischen Internat, in dem Kinder terrorisiert und missbraucht werden, oder von der EKD, die im Zuge der Finanzkrise einen Millionenverlust erlitten hat, weil ihr Kassenführer der üblichen Zockermentalität der natürlichen Menschen unterlag. Da hört man von Christen, dass sie streiten, sie gehen fremd, sie lassen sich scheiden, sie sind unzuverlässig, sie lügen, sie spielen vielleicht im Lotto, hoffen auf einen großen Geldgewinn, den Gott ihnen seine Allmacht schenken könnte. Sie betrügen vielleicht auch bei der Steuererklärung. Und so könnte man die Liste von Beispielen weiterführen. Und so könnte man auch viele andere Verfehlungen, die auch in den Medien erwähnt werden, noch bekannt geben dazu. Denn die Medien sind schnell zur Stelle, wenn es etwas zu berichten gibt, wenn ein Mensch Unrecht getan hat. Vor allem dann, wenn es auch noch um einen Christen sich handelt. Und dann scheint es so, als wäre ihre Berichterstattung für sie besonders genüsslich. Denn wenn Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, wenn eben ein Christ Unrecht tut, so entsteht in der Öffentlichkeit das Bild, die Christen sind ja genauso schlecht wie alle anderen Menschen. Sie unterscheiden sich überhaupt nicht von den ungläubigen Menschen. Ja, vielleicht sind sie sogar teilweise noch schlimmer. Wie sollen die ungläubigen Menschen das einordnen? Und wir müssen uns eingestehen, dass eben solche Christen nicht dem Bild, das der Herr Jesus in unserem heutigen Predigttext zu seinen Jüngern sagte, entsprechen. Dann sind sie nicht das Salz und Licht dieser Welt, sondern geben ein Beispiel für ein Leben in Finsternis ab. Das ist erschütternd und spiegelt die Glaublosigkeit auch des sogenannten frommen Menschen wider. Dieses zeigt auch, wie kalt und ziellos so mancher ist, der sich Christ nennt in seiner Lebensführung. Man kann diese Menschen auch Namenschristen nennen. Denn es zeigt, in welch erschrickendem geringen Maße bei ihnen die Erkenntnis Christi und das Wort Gottes nicht vorhanden sind. Weiter werden sie durch Unglaube und Egoismus in ihrem Verhalten geprägt. Dinge, die wider der Heiligen Schrift sind. Und auch wir, die wir in einer lebendigen Beziehung mit unserem Herrn leben und nach seinem Wort trachten, werden oft mit in diesen Topf hineingeworfen. Für den natürlichen Menschen besteht da kein Unterschied zwischen uns und den Namenschristen. Nun stellt sich die Frage, wie können wir uns davon absetzen, oder auch anders gesagt, wodurch können wir positiv auffallen in dieser gefallenen Welt? Unser Herr Jesus zeigt uns in dem Bild vom Salz und vom Licht, indem er sagt, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Beachten wir dabei, dass er nicht sagt, ihr sollt Salz und Licht sein, sondern er stellt einfach fest, dass wir Salz und Licht sind. Nun stellt sich die Frage, wie ein Mensch zu Salz und Licht werden kann. Denn der Herr sagt ja, ihr seid. Das setzt voraus, dass man das schon ist. Bei den Jüngern klar. Doch das wollen wir uns mal genauer anschauen, wie man eben zu Salz und zu Licht wird. Um den Einfluss, den wir in der Welt haben sollen, zu veranschaulichen, benutzt nun unser Herr hier diese zwei bekannten Bilder mit dem Salz und mit dem Licht. Wir als Nachfolger Jesu sollen Salz sein und bei anderen den Durst nach dem Wort Gottes wecken. Unser Herr sagt dazu in Vers 13, ihr seid das Salz der Erde, und in Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Dann stellt sich die Frage eben, wie man das wird. Und es sind nicht verschiedene Wege, die einem zu Salz und Licht machen, wie es heute oft gesagt wird. Man begründet es dann damit, dass letztendlich alle Wege zum Herrn Jesus Christus führen, was die jeweiligen Gemeinden und Kirchen mit ihren Ausrichtungen vorgeben. Und man halt nur unterschiedliche Wege hätte. Und das stimmt eben nicht. Es gibt nur einen Weg, dies zu erreichen, wo wir dann auf unsere Umgebung und wie Salz und Licht wirken können. Bleiben wir zunächst bei dem Bild vom Licht, das häufig in der Heiligen Schrift vorkommt. Wie wir wissen, können wir nicht aus uns selbst heraus leuchten. Wir sind Sünder, wie alle anderen Menschen auch. Unser Herr Jesus Christus hingegen ist das Licht, denn er sagt von sich selber im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 12, Jesus redet nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also, wir hören hier ganz klar, der Herr Jesus Christus ist das Licht des Vaters für alle Welt. Er ist in die Welt gekommen, um mit seiner Person und seinem Werk am Kreuz wurde er für uns das Licht, das uns leuchtet. Und weiter haben wir auch mit dem Herrn Jesus Christus in seinem prophetischen Wort des Alten und des Neuen Testaments Verheißungen. Und von diesem Wort gilt es, wie auch der Psalmist im Psalm 119, Vers 105 sagt, eine Leuchte für mein Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. In die Nachfolge Jesu, also in das Leben im Licht, gelangen wir nicht durch eigene Willensentscheidungen, um ihm dann ähnlicher zu werden. Erst muss Gott uns Gnade geben, dass wir das Evangelium hören und verstehen und zu einer inneren Umkehr kommen. Erst dann stehen wir im Licht des Herrn. Das bedeutet also, dass wir zu dem Herrn Jesus Christus mit den dunkelsten Abgründen der Bosheit und Sünden in unserem Herzen zu ihm kommen dürfen. Ihm wirklich alles ausschütten dürfen. Dass wir eine Umkehr vollziehen, spreche noch oft von Wiedergeburt, wirklich im Lichte des Herrn sind und von ihm Gnade empfangen haben, das Evangelium zu verstehen und Sündenerkenntnis zu bekommen. Wir dürfen vor ihm einstehen, in allem, was wir tun, sind wir letztendlich schwach und elend. Wir dürfen gerade wegen unserer Sündhaftigkeit zu ihm kommen und bei ihm Gnade empfangen. Unser Herr ist schließlich nicht für Gerechte in die Welt gekommen, sondern für arme und schwache Sünder, so wie du und ich es sind. Er hat am Kreuz für unsere Sünden stellvertretend gesühnt und somit haben wir in ihm die Gerechtigkeit, die vor dem Vater Bestand hat, die wir aus uns selber niemals erbringen können. Wir selber können immer nur den totalen Bankrott erklären. Wir haben von uns aus nichts zu bringen, aber auch gar nichts. So bedeutet nun die Nachfolge, in der wir leben sollen, bei Christus stets das Neue zu suchen, was wir nicht haben. Der Herr Jesus preist ja im Vorfeld unseres Textes gerade die geistlichen Armen selig. Das sind also diejenigen, die nicht vor geistlicher Kraft strotzen und viele gute Werke vorzuweisen haben, sondern gerade die, die mit einem oder mit ihrem gescheiterten Leben und den Sünden und Problemen, die sie nicht selber in den Griff bekommen, zu ihm kommen. Und so werden wir also zu Salz und Licht in dieser Welt nur, indem Gott uns allein aus Gnade in unserem Herzen anrührt und zu seinem Sohn zieht. bei dem wir dann unsere Sünden bekennen sollen und an ihn glauben. Das heißt aber wiederum, dass wir dann im Licht Jesu stehen, im Licht der Verheißungen, die Gott in ihm gegeben hat, unter der Zusage der Vergebung unserer Sünden und den Erhalt des ewigen Lebens. Und das alleine nur aus Gnade. Kein Werk, nichts dessen, was wir sind, was wir tun, kann dazu bewegen, dass wir in die Vergebung hineinkommen, die uns der Herr schenkt. Wenn er uns nicht anrührt, dann werden wir ihn nicht finden. Nun will der Herr, dass wir auch als wiedergeborene Kinder einen ordentlichen Lebenswandel führen, ihm zur Ehre und zum Wohlgefallen. Er sagt durch den Apostel Paulus Folgendes im Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 8 bis 17. Denn einst wart ihr in Finsternis, jetzt aber seid ihr im Licht des Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Seht genau zu, wie ihr danach wandelt, nicht als Untreue, sondern als Weise. Kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Nun, aus diesem Abschnitt hier aus dem Epheserbrief wird deutlich, dass der Glaube an Jesus Christus nicht ohne Frucht bleiben kann. Der Glaube macht eine neue Gesinnung. Er reinigt uns das Herz bis in die dunkelsten Stellen, wie die Schrift sagt. Das Herz aber ist die Innenseite von uns, unser Denken, Fühlen und Wollen, unser Gewissen und unser Bewusstsein, eben alles, was uns steuert. Hier hören wir das Gesetz, das unser Gewissen erweckt und uns auch die Sünden aufdeckt. Aber auf der anderen Seite hören wir auch das Evangelium, das uns die Vergebung der Sünden und die Gerechtigkeit Jesu zusagt. Hier werden wir eins mit Gott, indem wir Gottes Wort hören und Gottes Willen annehmen. Hier vertrauen wir dem Herrn, was er uns zugesagt hat in seinen Verheißungen. Wenn wir also in einer solchen Gesinnung leben, dann kann keine Bosheit daraus mehr kommen. Vielmehr kommt aus ihr dann alles, was der Apostel Paulus den Ephesern weiterschrieb: Güte, Wahrhaftigkeit, Weisheit, Verstand und Zucht. Wir sind Kinder des Lichts und unser Lebenswandel soll dementsprechend hell und offen sein, weil wir nichts zu verbergen haben. Das heißt nicht, dass wir sündlos wären oder es werden könnten. Solange wir auf Erden leben, bleiben wir Sünder. Und es sollte uns das Wichtigste sein, dass, wenn wir Sünde erkannt haben oder uns bewusst gemacht worden ist durch eine Predigt, durch das tägliche Bibelstudium, dass wir darüber Buße vor unserem Herrn tun und umkehren davon. Dass wir also stetig in unserem Glauben wachsen, auch in unserem Heiligungsleben. Wir werden hier nie zu einer Vollkommenheit kommen auf Erden, aber die Richtung, die muss stimmen. Auch was die guten Werke betrifft, die wir hervorbringen sollen, müssen wir uns oft Trägheit eingestehen. Daran müssen wir arbeiten mit Hilfe des Herrn, dass wir die guten Werke nicht versäumen. Wollen wir festhalten, indem wir im Glauben leben, ehren wir unseren Herrn und die Werke sollen dem Glauben folgen, wie dem blühenden Baum die Frucht folgt. So wie es der Herr Jesus im Johannesevangelium Kapitel 15 Vers 8 sagt: Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Nun stellt sich die Frage, wie sind wir Salz und Licht in dieser Welt? Nun, wir sollen nun unsere Salz- und Leuchtkraft entfalten in einer Welt, die im Argen liegt, wie wir wissen, wo der glaubenslose Mensch seinen natürlichen Trieben folgt. sodass die menschlichen Wünsche im Lichte der Gebote Gottes Sünde sind. Wurde und wird stets verschwiegen in der Welt. Die zunehmende Gewalt, die Verbreitung von AIDS und die Maßlosigkeit im Konsum, die Raffgier im Geschäftsleben und so weiter, das alles spielt doch nur wieder, dass der Mensch nicht so edel ist, sondern eine wahrhaftig sündige Natur hat und die auch auslebt. Wir sollten versuchen, uns, wo es immer möglich ist, von dieser Welt zu unterscheiden. Eben nicht bei all dem sinnlosen Treiben mitzumachen. Allerdings hat unser Herr auch nicht hier gemeint, dass wir eine Weltflucht begehen, sondern wir sollen als seine Nachfolger in dieser dunklen Welt leuchten, eben anders sein als die gottlosen Menschen. Weiter stellt sich die Frage, doch worin sind wir anders? Und eben das Anderssein von uns besteht wesentlich darin, dass wir die Welt gebrauchen in der Zucht, die aus der Erkenntnis Jesu kommt. Dazu sagt der Apostel Paulus im Titusbrief, Kapitel 2, die Verse 11 bis 13, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Wir wissen auch, dass das Wörtchen Zucht heute für den modernen Menschen ein Fremdwort geworden ist. Doch die Heilige Schrift sagt, dass sie auch heilsam ist. Und eben auch in dieser manipulierten, heilenden Welt, in der wir in unserer Kultur hier stehen, widersteht. Und wir leben noch in dieser Welt und müssen damit auch zurechtkommen. Arbeitsplatz, Geld, Hausbesitz, Ehe, Familie, Auto, Urlaub, Essen und Trinken, dem können wir uns nicht entziehen. Wir wollen aber uns merken, dass wir an diesen Dingen als den Gaben Gottes uns auch freuen dürfen und ihm dafür danken dürfen. Aber wir sollen keineswegs diese Dinge vergöttern und wir sollen sie alle als etwas Vorläufiges mit Blick auf die Ewigkeit behandeln. Denn wir wissen, dass wir ein höheres Ziel haben, auf das wir hinleben, nämlich auf die Herrlichkeit im Himmel. Diese Art von Besonnenheit soll uns im Umgang mit den Dingen dieser Welt leiten. Deshalb sollten wir zufrieden sein mit dem, was wir haben, was Gott uns gegeben hat, auch wenn es weniger ist, als mein Nächster vielleicht hat. Und wir sollten nicht mehr danach streben, unser Hab und Gut endlos zu vermehren, auch wenn uns der Herr vielleicht den ein oder anderen Reichtum hat zukommen lassen, sondern auch dann diese Dinge für ihn und sein Reich zu verwenden. Wir sollen uns auch allen Süchten enthalten, sollen vorbildlich in all unserer Lebensführung sein, sodass der Gottlose erkennt, wie wir in der Welt leben und leuchten und gerade eben nicht das tun, was der natürliche Mensch von uns erwartet. Denn dann wird er erstaunt sein, wenn man zum Beispiel Streit aus dem Weg geht, indem man sich demütigt, vielleicht den unteren Weg geht, oder dass man bei Eheproblemen nicht direkt zum Anwalt läuft und die Scheidung einreicht, sondern versucht, mit Gottes Hilfe an der Ehe zu arbeiten. Und man sollte sich auch von Versuchungen jeglicher Art fernhalten, damit man sich gar nicht erst in die Gefahr einer Sünde begibt. Das ist schwer in dieser Welt, bei all den Verführungen, auch bei all den Mogelpackungen, die vorherrschen, mit denen man versucht, den Menschen zu verführen. Und ferner dürfen wir auch nicht übersehen, dass der Herr Jesus gesagt hat im Johannesevangelium, Kapitel 13, die Verse 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und die Liebe ist die positive Entsprechung zur Zucht. Zucht sagt Nein zum Bösen, ja zum Guten, zu Christus, zu unseren Geschwistern, zu allen Menschen. Werke der Liebe sind selbstlos und geschehen um des Nächsten willen, zur Ehre des Herrn. Solche Werke fallen allemal in der Welt auf. wollen wir darauf achten, dieses zu beherzigen und auch in unserem Alltagsleben umzusetzen. Nun stellt sich noch die Frage, wie wirkt Salz oder wie wirkt Licht? Dazu wollen wir uns zunächst mal das Bild des Salzes anschauen. Salz wird zu den Hauptbedürfnissen des menschlichen Lebens gerechnet, wie es auch im Buch Hiob steht, Kapitel 6, Vers 6. Da heißt es, wird Fades ohne Salz gegessen? Seit ältester Zeit gewann man es in Fülle am Totenmeer, dem Salzmeer. Es war ein Hauptbestandteil des Binnenhandels in Palästina. Und derjenige, meistens sind es ja die Schwestern, die in der Küche aktiv sind, wissen, dass man Salz braucht, um Speise zu würzen. Ohne Salz würde das Fleisch oder die Suppe fade schmecken. Mit Salz aber gewinnt die Speise einen angenehmen Geschmack. Salz gebraucht man auch, um verderbliche Speisen vor Fäulnis zu bewahren. Fleisch wurde früher eingesalzen, damit es haltbarer wurde. Hier in Vers 13 denkt unser Herr Jesus an die bewährende Kraft des Salzes. Und das spricht der Herr Jesus seinen Jüngern und der Gemeinde zu. Die Salzkraft liegt dabei in dem Wort Jesu, das in ihr lebendig ist, so wie es im Markus-Evangelium Kapitel 9, Vers 50 heißt, das Salz ist gut. Wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Und der Herr warnt uns weiter im Vers 13 aber auch, wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Nun, was meint der Herr damit, das Salz ist fade geworden? Er meint damit das Vernachlässigen unserer Aufgaben in dieser Welt. Was im Raum der Natur möglich ist, dass Salz salzlos wird, das ist bei uns schon möglich. Wir können die vom Herrn geschenkten Gaben und Berufungen vernachlässigen, ja gar bequem darin werden und sie gar nicht mehr ausüben. Und so fallen wir logischerweise als Nachfolger Jesu in dieser Welt nicht mehr auf. Und so sagt der Herr dann auch weiter in Vers 13, es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Das ist eine sehr ernste Aussage hier. Und damit meint er, dass wir von den Ungläubigen zertreten werden können oder noch eine bessere Übersetzung, verachtet werden können. Wir fallen eben nicht mehr auf in dieser Welt und gehen in der Masse dieser Welt unter, weil wir uns ihr mehr und mehr angepassen. Und wenn wir dann nicht mehr klar trennen können, was wir mit unserem Glauben und dem Wort Gottes vereinbaren können, befinden wir uns schon auf einem sehr gefährlichen Weg, uns immer mehr dieser Welt anzupassen und in unserem Glaubenswachstumsleben nachzulassen, indem wir das Bibellesen einschränken, die Besuche der Versammlungen versäumen und so weiter und so fort. Und ferner ist die Gefahr auch, dass man sich unter Umständen ein eigenes, ganz passendes, gemütliches und angenehmes Christentum machen kann, das sich nur mit einigen Andachtsübungen und einigen schönen Werke der Menschenliebe befasst, denen die Welt dann Beifall geben wird, weil das auffällt und einen erstmal oberflächlichen guten Charakter hat. Wir werden dann nicht mehr wahrgenommen und bezeugen auch nicht mehr das Evangelium, wenn wir bequem und voll geworden sind. Es sind hier ernste Warnungen, die der Herr hier ausspricht. Und von daher sollten wir fest darauf achten, im Wort und in unserem Glaubensleben zu wachsen, stetig drin zu bleiben. Dann wird auch das Salz nicht fade. Und wir bezeugen das Wort in dieser Welt und können so den Ungläubigen auch das Evangelium erklären und da, wo der Herr uns hingestellt hat, auch Zeugnis von unserem Glauben geben. Und wie die Hausfrauen wissen, wird schon ein wenig Salz in der Suppe eine gewisse Wirkung haben. Und wenn wir dieses Bild nehmen und auf uns übertragen, werden auch wenige von uns durch ihr Anderssein auffallen. Und damit fallen wir eben vor den ungläubigen Menschen in dieser gefallenen Welt auf. Sie können uns kritische Fragen stellen oder auch beeindruckt sein von unserem Auftreten ihnen gegenüber. Und das kann durchaus dann Interesse an unserem Glauben und an das Evangelium erwecken. Der Herr kann uns dazu Gelegenheiten schenken, mit Arbeitskollegen, Verwandten, Freunden und so weiter ins Gespräch zu kommen, wenn sie merken, wie wir das Salz, das Wort Gottes verwenden, wie wir uns danach ausrichten, wie wir versuchen danach zu leben. Und man merkt dann unser Anderssein uns an. Nun sagt der Herr weiter in Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Das ist uns klar, was da gemeint ist. Aber wie verhält es sich allgemein mit dem Licht? Wenn man von Licht redet, dann denkt man zuerst, man sieht, wo es lang geht, man tappt nicht im Dunkeln, man verirrt sich nicht. Licht bedeutet, dass man etwas weiß. Es hat auch etwas mit Aufklärung zu tun, mit Bescheidwissen, mit Erkenntnis und Weisheit. In seiner eigentlichen Bedeutung entsteht das Licht durch die freie Schöpfertat Gottes am ersten Schöpfungstag, noch bevor am vierten Tag Lichtquellen, die sogenannten Lichter, an der Feste des Himmels genannt werden, entstand. Gott selbst also ist der Vater des Lichts. So wie es auch im Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 17 steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Und im übertragenen Sinne wird mit Licht bezeichnet, was Licht ausstrahlt, also Lichtträger, Leuchtkörper, Fackeln, Lampen, Leuchter und so weiter. Aber hier im Vers bezieht sich das Licht auf uns, die wir dadurch als Christen offenbar werden. Und durch diese göttliche Offenbarung sind wir zu einem Licht und Träger des göttlichen Zeugnisses für diese Welt geworden. Wie Christus wird auch die Gemeinde, sein Leib, als Licht bezeichnet. Das weist darauf hin, dass unser Wandel im Licht sein soll, wie es im 1. Johannesbrief Kapitel 1, Vers 7 heißt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Und ferner steht unser Wandel dann auch im Gegensatz zur Finsternis, der Sünde, auch das Bekenntnis von Menschen mit eingeschlossen, wie es in Epheser 5,13 heißt, alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Wir haben also gehört, wir sollen das Licht verbreiten und so leben, dass die Ungläubigen dadurch unsere guten Werke sehen und dafür nicht uns, sondern unseren Vater im Himmel loben. Denn ihn alleine gebührt die Ehre. Denn von uns selber heraus können wir diese Dinge nicht tun, wie wir wissen. Denn ein gottesfürchtiges Leben ist ein überzeugendes Zeugnis von der rettenden Macht Gottes. Und wenn wir da geführt werden von dem Heiligen Geist, dass wir dem Herrn immer mehr Platz in unserem Leben einräumen und wir unseren Ego zurücknehmen, so damit er in uns handeln kann, dann werden wir auch leuchten. Aber wir hören auch davon in Vers 14, eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Nun, damit meint der Herr ganz klar, dass wir in dieser Welt nicht verborgen bleiben, sondern dass wir gesehen werden. Man achtet auf uns. Werden wir denn diese Dinge, die ich vorher erwähnt habe, auch befolgen? Ja, man beachtet sogar besonders auf uns. Denn es gibt auch bei dem natürlichen Menschen oft die Meinung, die verbreitet ist, ja, die Christen können nicht sündigen, die können nichts Böses tun. Und so genießt man dann diese Aufmerksamkeit bei den Menschen. Und von daher sollte man vorsichtig sein und an sich selber arbeiten, dass wir in diesem Licht bleiben und dazu ist es wichtig, wie auch beim Salz, dass wir wirklich am Wort und an unserem, in einer lebendigen Beziehung mit dem Herrn stehen. Weiter sagt der Herr Jesus in Vers 15, man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Haus sind. Das ist uns klar. Jeder von uns hat eine Lampe zu Hause und keiner wird sie unter das Sofa stellen, damit sie da unten rumleuchtet und man sieht oben nichts. Und ebenso wie das Salz kraftlos werden kann, so kann auch das Licht sich verdunkeln. Denn ein verborgenes Licht, das unter einem Scheffel gesetzt ist, ist nutzlos. Es leuchtet nicht weit, ist kaum sichtbar, wird nicht wahrgenommen. Mit einem Scheffel bezeichnete man früher ein Tongefäß, mit dem das Getreide abgemessen wurde. Und so werden wir erneut ermahnt, unser Licht leuchten zu lassen, um in der Nachfolge Jesu den rechten Wandel vor der Welt sichtbar werden zu lassen. So wie selbst ein kleines Licht wahrgenommen wird, je größer die Dunkelheit ist, werden wir gerade in einer gefallenen Welt dem, der uns begegnet, Anlass geben, darüber nachzudenken, ob sein Verhältnis zu Gott in Ordnung ist. Was Licht für eine Auswirkung haben kann, um das nochmal zu verdeutlichen, wie ich in meiner Zeit beim Militär war, habe ich auch noch geraucht und abends bei den Übungen im Dunkeln oben auf dem Schabenacker hier in Wuppertal-Ronsdorf lagen wir in unseren Schützengräben und wie es dann so war, hat man sich eine Zigarette angezündet. Dann kam der Offizier und sagte, was macht ihr da? Wie könnt ihr im Dunkeln rauchen? Das sieht man doch noch. Ich sagte, wie soll man es sehen? Da sagt er, Scharfschützen können auf mehrere hundert Meter eine glimmende Zigarette erkennen. Ihr seht also, dass auch das kleinste Licht wahrgenommen werden kann. Und ohne den Einfluss christlicher Verkündigungen in der Öffentlichkeit würde die Welt noch schneller verderben, indem sie mehr und mehr in Unsittlichkeit und Chaos versinkt. Dass die Welt, in der wir stehen, nicht nur finster ist, sondern auch die Finsternis liebt und das Licht scheut, wissen wir. Die ungläubigen Menschen möchten nicht, dass ihre finsteren Machenschaften ans Licht kommen. Gerade auch aktuell der Fall mit dem bekannten Fußballmanager, der durch die Presse gegangen ist. Man versucht so lange wie möglich die Dinge zu verbergen, doch die Presse hat doch dann auch da diese ganzen Dinge, die nicht richtig waren, hervorgebracht. Und wie werden wir dann in der Welt wahrgenommen gegenwärtig? Man packt uns schnell die Etikette auf, das sind Fundamentalisten, versehen. Und als Randgruppe werden wir dargestellt, auf die man besser nicht hören sollte. Oder man nennt uns die ewig Gestrigen. Manche gehen so weit, dass sie sagen, das Wort Gottes wird als überholt für diese Zeit angesehen. Es geht dann weiter, dass man dann sagt, Gott hätte eigentlich die Bibel für die heutige Zeit anpassen müssen. Wir sehen also, wie wichtig es ist, als Salz und Licht in dieser Welt wahrgenommen zu werden und uns auch nicht von allen Widerständen davon abhalten lassen sollten, dem im Gehorsam nachzukommen. In Vers 16 hören wir noch, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wir, die wir das Licht verbreiten, sollen so leben, dass die Ungläubigen unsere guten Werke sehen und dafür nicht uns, sondern unseren Vater im Himmel loben. Denn alles kommt von ihm und somit gebührt auch ihm allein die Ehre. Denn ohne ihn könnten wir kein Licht sein. Nun, was wir heute hier in dem biblischen Text gehört haben, kann natürlich auch Anlass geben, dass wir uns schnell als Vorbilder ohne Makel sehen. Doch davor sollten wir uns hüten, sonst kommen wir sehr schnell in die Heuchelei hinein. Denn wir sind nach wie vor Sünder und haben auch weiterhin unsere Schwächen. Das kann sich daran zeigen, dass wir nach außen hin ein Vorbild sein wollen, doch im Verborgenen unseres Herzens Dinge tun, die vor dem Herrn kein Wohlgefallen finden und deren man sich dann später schämen muss. Es kann auch sein, dass wir eine Fassade um uns herum bauen, die wir mit klingenden Worten und zur Schau gestellten Taten notdürftig in einem ansehnlichen Zustand halten. Doch dahinter sieht es vielleicht sehr, sehr elend aus. Und weil wir so arm und schwach in uns selbst sind, können wir nur in unserem Herrn die Kraft und Stärke haben, die wir für diese Welt brauchen. Und wenn wir das recht erkannt haben und an ihn glauben, dann ist er das Salz der Erde und das Licht der Welt in uns. Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Korinther einen Satz: Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Ich habe mal nachgeschaut, das Wort Schauspiel, welches der Apostel hier verwendet, kommt im Grundtext von dem Wort Theatron. Und von dem Wort wiederum ist das Wort Theater abgeleitet. Er will also damit sagen, hier an dieser Bibelstelle, die Welt schaut immer zu, was wir für ein Bühnenstück aufführen. Wir stehen also unter einer beständigen Beobachtung der ungläubigen Menschen, gerade in unserem näheren Umfeld, und sollten gerade darum umso mehr darauf achten, dass wir ihnen wirklich Salz und Licht sind. Sicherlich, einige von ihnen werden sich immer über uns ärgern und protestieren. Sie werden das, was sie von uns zu sehen oder zu hören bekommen, vielleicht als spießig abwerten oder auch bekämpfen. Andere werden im Stillen über die Medien als unbeteiligt zur Kenntnis nehmen, was ihnen von uns vorgeführt wird. Aber vielleicht werden auch einige fragen, warum leben die so? Warum lieben sie einander und du dazu einen Gott, den sie ja gar nicht sehen können? Wollen wir nicht vergessen, dadurch kann so mancher angerührt werden und sich schämen, dass es bei ihm nicht so ist. Und sie sind vielleicht die Nächsten, die zum lebendigen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus kommen können. Von daher sollten wir unsere Verantwortung in unserem Umfeld da auch wahrnehmen. Und andersrum ist es so, dass unzählige Menschen nie daran gedacht haben, das offenbarte Wort Gottes zu untersuchen, wenn sie nicht vielleicht zur Aufmerksamkeit von uns auf Gott gebracht worden wären, eben durch unseren Wandel, durch unser Leuchten, durch das Wort, welches wir weitergeben, so dass sie sein Wesen in unserem Wandel als seine Kinder auch offenbart sehen. Das ist sehr wichtig. Lasst uns um deren Willen Salz und Licht sein und ihnen von dem Gnadenevangelium unseres Herrn erzählen und bezeugen, wenn möglich, zu jeder Zeit. Und sicher fällt uns das nicht immer leicht, gerade dann, wenn es uns selber vielleicht nicht gut geht oder wir in Anfechtungen um uns befinden oder schwach sind. Doch es sollte unser Ziel sein, trotz allen Gegenwindes zu leuchten. Wollen wir das heute neu bedenken, gerade auch wenn wir in unserem Alltagsleben recht eingespannt sind und das Gefühl haben, wir machen es zu wenig oder trauen uns gar nicht erst. Wenn das bei dir und bei mir der Fall ist, so wollen wir doch den Herrn um Hilfe bitten. Und lassen Sie uns von ihm stärken und lassen uns von ihm führen in diesen Dingen. So, dass wir seiner Anforderung nachkommen, und damit schließe ich: So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Amen.